Guten Morgen auch von mir zu diesem schönen sonnigen Sonntag. Die heutige Predigt stelle ich unter das Thema Danken für die Gemeinde. Da stellt man sich doch die Frage, ob wir wirklich für Gemeinde und Kirche danken können. Wir werden ja schließlich pausenlos darüber informiert, wie es mit Kirche und Christentum in Deutschland und Europa eher abwärts geht, von Ausnahmen abgesehen. Nimmt nicht die Verweltlichung zweifellos zu? In anderen Erdteilen mag es anders sein, aber in Europa zeigt die Statistik, wie die Zahl der Kirchen und Gemeindemitglieder, aber auch die Anzahl der Gemeinden abnimmt, wenn man aufs Ganze sieht. Und dafür sollten wir danken. Hinzu kommt der geistliche Zustand europäischer Kirchen und Gemeinden. Wie viel an Irrlehre und Fehlentwicklungen begegnet uns da? Man denke nur an die vielen Missbrauchsfälle. Und dafür sollten wir danken? Oder ist mit dem Thema Danken für die Gemeinde vielleicht doch etwas anderes gemeint? Antwort der Bibeltext, 1. Korinther 1, 4 bis 9. Dankeschön. Da könnte man nun den Verfasser des Briefs, nämlich Paulus, fragen, ob es denn bei ihnen damals anders war. Er sagt ja, ich danke meinem Gott immerzu über euch. Dabei war es doch die Gemeinde, mit der er am schärfsten zu kämpfen hatte. Eine Gemeinde, die ihn am härtesten angriff, ja beleidigte, indem sie sagte, er sei gar kein richtiger Apostel. Was würde heute zum Beispiel ein Bischof sagen, wenn jemand öffentlich twittern würde, er sei gar kein echter Bischof, sondern ein Scharlatan? Würde er dann für solch Ehrabschneidung danken? Oder würde man für eine Gemeinde wie die in Korinth danken, die so viele Defizite aufwies, wie sie uns aus den Korintherbriefen entgegenspringen? Wenn ich die jetzt alle nennen würde, brauchte ich mit meiner eigentlichen Predigt gar nicht erst anzufangen. Und trotzdem danken? Erster Teil, Gott beschenkt die Gemeinde. Paulus schreibt nicht, er danke für die Korinther als Menschen oder Christen, wie tief doch ihr Glaube sei, wie innig ihre Liebe, was sie alles Gutes täten und was sie doch für guten Willen zeigten, um es auf uns zu übertragen. Was seid ihr doch für entschiedene Christen? Nein, für all das dankt Paulus nicht. Wofür aber dankt er dann? Ich danke meinem Gott für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt worden ist. Der Dank an Gott geht, weil er den Messias Jesus gesandt hat und für das, was er so der Menschheit und damit auch Ihnen und mir geschenkt hat. Durch Jesu Kreuzigung und Auferstehung ist das dann wirksam geworden. An anderen Stellen zählt die Bibel das auf, was Gott der Menschheit und damit auch uns als Gemeinde aufgrund seiner Gnade geschenkt hat und wofür wir danken können, wenn wir es nur annehmen. Vergebung aller Sünden, Versöhnung und Frieden mit Gott, Befreiung von allem Bösen, neues Leben durch seinen Geist, Macht über die Sünde und. Hier meine Frage, haben Sie schon einmal oder vielleicht gar oftmals Gott dafür gedankt? Machen wir das doch in der vor uns liegenden Woche möglichst täglich. Das wäre so mein Rat für die Woche. Und all das hat uns Gott aus Gnade geschenkt, das heißt gratis, umsonst. Für sein Heil brauchten und brauchen wir nichts zu tun oder zu leisten. Nichts, keine gute Tat, kein bisschen gute Gedanken oder Vorsätze, keinen Deut Religiöses, kein langes Gebet und keinen Cent an Spenden oder was man sonst alles noch opfern kann. Kurz gesagt, null haben wir zu bringen. Paulus nennt aber noch mehr, was Gott der Gemeinde geschenkt hat. Ihr seid in ihm, das heißt in Christus, in allem reich gemacht worden. Stimmt das denn, dass wir, dass Sie eine reiche Gemeinde seid? Ich vermute nicht. Wir haben weder Kirchenschätze, noch können wir im Unterschied zu den Großkirchen mit Kirchensteuern oder Staatszuschüssen rechnen. Und sind wir einzelne Gemeindeglieder, Sie und ich, etwa reich? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir Leute wie Zuckerberg oder Bill Gates unter uns haben. Aber ob in kleinerem Maßstab einer oder eine von uns dem Geld nachjagt, konkret sich in dieser Woche geizig oder habgierig verhält, da schaut niemand dahinter. Und das muss ja auch jeder für sich überprüfen. Bleibe ich auf meinem Geldsack hocken oder gebe ich gern und so viel ich kann oder schmeiße ich mein Geld raus durch unnötige Ausgaben und Anschaffungen von immer noch moderneren Geräten. Man hat ja sonst nichts von Leben. Oder predigen wir etwa ein Wohlstandsevangelium, wie manche in anderen Erdteilen? Bist du fromm, dann segne dich Gott und du wirst reich. Nein, das tun wir nicht. Und doch, wir sind unermesslich reich, denn wir haben einen gigantischen Reichtum. Paulus nennt es in aller Verkündigung und Erkenntnis. Ich glaube, bei Luther heißt es in aller Lehre, ja. Dadurch also, dass uns das Evangelium, die rettende, frohe Botschaft vom ewigen Heil in Christus verkündigt wird. Und wir sind reich, weil wir eine Erkenntnis ersten Ranges haben über das Größte, das es gibt, nämlich Gottes Wesen, seine Heiligkeit, seine Liebe. So dass Paulus kurz vor unserem Text in Römer 11, nämlich quasi in eine Anbetung ausbricht, die so klingt, als ob sie direkt aus der neuen Welt Gottes käme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Dieses Amen steckt wohlbemerkt im Text und bedeutet jetzt nicht, dass meine Predigt schon zu Ende wäre und Sie aufatmen könnten. Noch nicht. Denn Paulus dankt für noch mehr, nämlich, dass das Zeugnis, Luther hat da übersetzt, die Predigt von Christus in euch gefestigt worden sei. Das aber mit dem Festigen der Gemeinde kommt dann in meinem zweiten Teil meiner Predigt. Aber vorher wollen wir schon einmal mit einem Lied ihn für seine Gnade preisen. Das ist 371 aus dem Lied Wir haben einen Felsen. Da ist die Rede 371, 4 und 5 bitte, weil da die Rede ist vom Reichtum seiner Gnade. Wir haben eine Zuflucht in jedem Verbot. Wir haben eine Gnade, die hat den Wort. Wir haben eine Gnade, das Recht. jetzt spreche ich über Gott festigt die Gemeinde, zweiter Teil. Ist das denn so wichtig, dass die Gemeinde gefestigt wird, wo Gott sie doch beschenkt hat, mit Gnade reich gemacht hat? Oh, doch. Denn die Erfahrung zeigt leider, dass im Laufe der Jahrhunderte viele Gemeinden gegründet wurden und das bis heute. Und die meisten neu gegründeten Gemeinden hatten auch einen guten Anfang. Jede war ein großartiges Bauwerk geworden, egal ob groß oder klein. Großartig, weil es einen großartigen Architekten hatte, Gott nämlich. Aber wie viele dieser Gebäude gerieten ins Wanken und wurden baufällig, sodass nur noch Ruinen übrig blieben. Manche schon nach einem Jahr, manche erst nach Jahrhunderten, wie die Gemeinde in Korinth, an die Paulus seine Briefe schrieb. Nach 500 Jahren war ihr Licht erloschen. Auch meine Heimatgemeinde, in der ich 1945 zum Glauben kam, ich sagte es mit Schmerzen, existiert heute nicht mehr. Und wie wird es mit der Zukunft Ihre Gemeinde sein? Dasselbe aber lässt sich zum Glauben jedes einzelnen Christen fragen. Wir haben im Laufe der Jahrzehnte leider so viele gesehen, die einen guten Anfang gemacht hatten, aber dann abgekommen sind. Wie viele sind etwa durchs Theologiestudium, das sie doch zum Pastorendienst befähigen sollte, auf Abwege gekommen? Ich habe an der Marburger Fakultät studiert und habe das gesehen. Aber ich frage auch zu meinem und Ihrem Glauben jetzt, wie brüchig ist er und wird er bis zum Tod durchhalten? Damit normale Gebäude bestehen bleiben, müssen sie gefestigt werden, mit Betonpfeilern abgestützt, Innenstahlarmaturen in die Decken eingezogen, und die alten Wände und Leitungen herausgerissen und neue reingelegt. Aber wie werden geistliche Gebäude wie Glaube und Gemeinde gefestigt? Paulus schreibt, das Zeugnis von Christus wurde in euch gefestigt. Das Zeugnis von Christus, also Luther hat das Wort, die Predigt da, auch nicht falsch. Und das meint die gesamte biblische Verkündigung. Die stabilisiert Gemeinde und den Glauben jedes Einzelnen. Deshalb sind Sie wahrscheinlich auch heute Morgen hier. Wie aber können wir stabilisieren? Entscheidend ist die Verkündigung von Christus, wenn sie der Heilige Geist in uns zum Brennen bringt. Lasst uns intensiv dafür beten, dass der Heilige Geist die Verkündigung in ihrer Gemeinde, in unserer Gemeinde auch wirksam macht. Aber lasst uns das Geschenk der Verkündigung auch wertschätzen, die an uns persönlich ergeht. Denn wir haben, was die Korinther noch nicht hatten, nämlich Gottes Wort schriftlich. Halt, ich muss mich korrigieren, sie hatten ja schriftlich schon das Alte Testament. Aber das war doch nicht leicht, von jedem als Zeugnis, als Predigt von Christus zu erkennen. Und welcher Christ hatte das Alte Testament damals schon zu Hause? Ich glaube, nur wenige. Aber wir haben die ganze Bibel in unserem Bücherregal stehen. Und wir haben sie noch in vielfältigen Übersetzungen, zum Ärger der Putzfrau, die immer den Staub abwischen muss. Und wie viele Bibelanleitungen gibt es doch für billiges Geld? Aber nutzen wir das alles auch? Die meisten Christen, schätze ich, lesen nur die Bibel morgens im Losungsbuch der Brüdergemeinde. So gut das ist, wir haben es ja vorhin auch wieder gehört. Um es im Vergleich zu sagen, das ist so, als hätten wir unser Auto blitzblank in der Garage oder im Carport stehen, aber fahren würden wir damit nur mal morgens zum Brötchen holen. Bei solch einem Vergleich fragen Sie mich, woher ich denn wissen will, das so wenig in der Bibel gelesen wird. Ich schließe das aus zwei Fakten. Erstens kenne ich die satanische Versuchung bei mir, das tägliche Bibellesen hinter das Lesen der Zeitung zurückzustellen. Und zweitens kommen jedenfalls bei uns, wie es bei Ihnen ist, weiß ich nicht, so wenige in die Bibelstunden. Im Vergleich zum Mittagessen in der Kantine, das die Firma subventioniert, kämen nur, mal angenommen, nur 5%. Warum? Weil sie keinen Hunger auf das Kantinenessen haben. Weil sie sich lieber am Kiosk Pizzen oder regionale Produkte wie Ferrero kaufen. Ohne Vergleich. Wenige kommen zu den Bibelstunden und wenige lesen die Bibel. Lieber vielleicht aber fromme Blättchen. Idea, Chrismon, Aufatmen, Lydia, Familie und so weiter und so weiter. Was aber wäre die Folge, wenn man das gesündere, nahrhaftere und originelle, nämlich das Christuszeugnis der Bibel, selbst verzehren würde? Unser Bibeltext antwortet, sodass euch keine Gnadengabe fehlt. Was für herrliche Gnadengaben, Charismen. Doch Gott alles schenkt, das finden wir gerade in unserem Brief. Ihnen wird sogar ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 12, gewidmet. Ich kann diese Charismen natürlich hier nicht alle aufzählen oder gar beschreiben. Aber mit ihnen wird die Gemeinde gefestigt und ich bin überzeugt, dass auch jedem von uns, von Ihnen, mindestens eine Gnadengabe oder ein Talent gegeben ist. Bitte überlegen Sie mal, welche Gaben Sie selbst haben. Aber auch mal, was für Talente andere in Ihrer Gemeinde haben. Und sagen Sie ihnen das doch einmal oder immer wieder, damit niemand in der Gemeinde meint, ich habe keine Gaben. Also kann ich auch keine einbringen, also bleibe ich zu Hause in meinem Sessel sitzen. Wie wäre es dann, wenn jeder und jede ihre Gaben erkennen und in der Gemeinde einsetzen würde? Ich bin sicher, dass das die Gemeinde und ihren und meinen Glauben festigen würde. Dritter Teil, Gott vollendet die Gemeinde. Zum Schluss komme ich noch einmal auf meine Frage von vorhin zurück, ob die Gemeinde Jesu Christi und ob auch unser persönlicher Glaube bestehen bleiben wird. Wird er gefestigt genug sein, wenn die Stürme der Anfechtung und Versuchung gewaltig um uns herum heulen und ihn schütteln? Vor allem, wenn die Hurrikans und Tsunamis der Verfolgung ihn in Zukunft überschwemmen und dem Erdboden gleich machen wollen? Und davon hängt ja so viel ab, dass Jesus sagte, nur wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Matthäus 24, 13. Wer seine eigenen Schwächen und Glaubensniederlagen kennt, der zweifelt manchmal, ob er wohl bis zum Tod treu bleiben wird. Mir geht es jedenfalls so, auch wenn ich über 73 Jahre im Glauben stehe. Ich muss bekennen, dass ich Angst habe vor dem, was ich in den Berichten über die heutige Christenverfolgung lese. Vor Folter oder Flucht, vor Verhungern oder Erfrieren oder ansehen zu müssen, wie eins meiner Liebsten gedemütigt oder misshandelt oder erschossen würde. Da lese ich doch neulich in einem Bericht aus dem Sudan, dass 10 christliche Hauskreisbesucher verhaftet wurden und 9 von ihnen unter der Folter zum Islam zurückgekehrt seien. Ob ich da standhaft geblieben wäre oder standhaft bliebe, ich weiß es nicht. Der antichristliche Scharia-Islam ist in der Welt ja auf dem Vormarsch, wie auch in Europa das weltliche Antichristentum. Die Tendenz nehmen wir in manchen deutschen Parteien schon wahr. Gegen alle, auch meine Angst, aber sagt Gottes Wort in unserem Predigtext, er, nämlich Christus, der Anfänger von Glaube und Kirche wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus. Ist das nicht eine atemberaubende Verheißung Gottes? Am Tag Jesu, das meint den Tag der Wiederkunft Jesu. Auf die wartete die Gemeinde damals sehnlichst und sie wartet immer noch. Unser Text sagt ja, es fehle der Gemeinde sonst nichts mehr. Sie warte nur noch auf die Offenbarung Jesu Christi. Es ist wie vor einer Hochzeit, mit der Jesu Wiederkunft in der Bibel verglichen wird. Die Gemeinde als die Braut, Jesus der Bräutigam. Die Braut hat schon lange, seit der Verlobung, den Ring an einem Finger. Also ich habe ihn dann am linken gehabt. Und setzt ihn immer wieder in dem Glanz der Sonne aus. Der Posaunenchor für die Hochzeit ist schon bestellt und alles Mögliche wird für das große Fest schon vorbereitet. Das Hochzeitskleid, die Blumen und vor allem das Festmahl. Jetzt muss nur noch der Bräutigam kommen, dann werden die Hochzeitsglocken läuten. So wartet die Gemeinde auf ihren wiederkommenden Herrn und freut sich auf die Hochzeit mit ihm. Der Ring sind die Verheißungen, die sie immer wieder dreht und betrachtet. Der Posaunenchor und die Blumen sind die fröhlichen Lieder und Gefühle. Das weiße Hochzeitskleid ist das neue Leben, wie es in 1. Johannes 3 heißt. Jeder, der solche Hoffnung hat, nämlich Gott zu sehen, der reinigt sich, wie auch er rein ist. Das Festmahl ist das Abendmahl. Jesus will es, sagt er, neu feiern mit seinen Jüngern in seines Vaters Reich. Und was ist dann, wenn er wiederkommt? Dann leitet er die letzten Dinge dieser Welt ein. Erstens die Entrückung der Gemeinde zu ihrem Herrn im Himmel, die die Bibel mit der Hochzeit Jesu mit der Gemeinde vergleicht. Zweitens das jüngste Gericht und drittens die Neuerschaffung der Welt. Im jüngsten Gericht wird Tun und Lassen aller Menschen wie in einer Beweisaufnahme vor Gericht offen zutage kommen und beurteilt. Und davor müsste ich eigentlich Angst haben. Denn da würde das Urteil über mich lauten, schuldig im Sinn der Anklageschrift, das heißt nach Gottes Gesetz. Stattdessen wird, sagt Gottes Wort, das Urteil über mich heißen, schuldlos. Und wieso? Weil Jesus die Schuld für alle, die glauben, am Kreuz gelöscht hat. Und er, hier steht das doch schwarz auf weiß, unseren Glauben festigen wird bis ans Ende. Er wird auch den Glauben der weltweiten Gemeinde festhalten. Und zwar sogar in der letzten großen Bedrängnis der antichristlichen Zeit, die Offenbarung 13 beschreibt. Mittendrin in Offenbarung 13 steht nämlich, hier ist Standhaftigkeit und Glaube der Heiligen. Es wird nicht jede einzelne Gemeinde bis dann bestehen, wie ich das von Korinth und meiner Heimatgemeinde sagen musste. Aber die weltweite Gemeinde, zu der jeder Glaubende gehört, wird bis zum Ende bestehen bleiben. Die Begründung haben wir im Vers 11. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, zur Gemeinschaft also in Ewigkeit mit ihm. Gottes Ruf hatte das Ziel, dass wir in der neuen Welt bei Jesus sein sollen. Und seine Treue garantiert, dass das wirklich einmal so sein wird. In meinem Alter fragen sich viele, was wird einmal mit mir werden? Mein einziger Trost im Leben und Sterben, so drückt es der Heidelberger Katechismus aus, ist, auch wenn das Sterben schwer sein kann, ich werde einmal in der neuen Welt Gottes bei Jesus sein. Und das gilt jedem, der im Glauben stirbt. Auch ihn. Müssen wir darüber nicht Gott danken und immer wieder danken? Worüber danken? Ich wiederhole, erstens, Gott beschenkt die Gemeinde. Zweitens, Gott festigt die Gemeinde. Und drittens, Gott vollendet die Gemeinde.